Und ich fahre heute mit der Predigt fort von letzten Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir den Israel-Sonntag und ich hatte über die Schema Israel gepredigt, also über das Glaubensbekenntnis Israels. Und an das Glaubensbekenntnis in Lukas Kapitel 10 schließt sich die Geschichte vom barmherzigen Samariter an. Und letzten Sonntag hatte ich den barmherzigen Samariter ganz ausgeklammert und nur über das Glaubensbekenntnis gesprochen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und dann dichtet der Schriftgelehrte außerhalb dieses Schema Israel noch etwas dazu, das eigentlich nicht in der Tora so steht, an einer anderen Stelle schon, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und heute möchte ich nochmal über dieses Gleichnis sprechen. Es ist ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es heißt dann, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Da er kam zu der Stätte und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reiste und kam dahin, und da er ihn sah, jammerte ihn sein und ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihm und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte sein. Des anderen Tages zog er heraus 2 Silbergroschen und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm, pflege sein, und so du was mehr willst, dass ich dir zahlen soll, das zahle ich, wenn ich wiederkomme. Welcher dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tue das Gleiche. Ihr Lieben, die Gefahr an diesem Gleichnis ist, dass wir es auswendig kennen, dass wir es zu gut kennen. Dass wir es im Grunde genommen wissen, mit dem Verstand sollen wir ja glauben auch, aber wir kennen dieses Gleichnis zu gut. Das Gleichnis, ich habe es mal überschrieben, vom unbarmherzigen Frommen und vom barmherzigen Heiden. Das ist eine provokante Überschrift, das weiß ich, und man kann sie bestimmt auch nicht eins zu eins übertragen, aber ich habe sie einfach mal so überschrieben, vom unbarmherzigen Frommen und vom barmherzigen Heiden. Ihr Lieben, man muss ja mal ganz deutlich sagen, wie schneiden denn die frommen Juden in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte ab? Sie schneiden relativ schlecht ab. Jesus nennt uns drei Geistliche aus dem jüdischen Lager. Es ist einmal der Schriftgelehrte. Er versucht Jesus, also er fordert ihn heraus. Er will ihn aufs Kreuz legen. Das ist der Anfang dieser ganzen Geschichte. Dann erleben wir den Leviten und einen Priester. Die kommen wahrscheinlich gerade vom Tempeldienst zurück und machen einen Bogen um den Glaubensbruder. Das war ja ein Jude, der da lag. Es war ja nicht der Samariter, der da lag. Es war ein Glaubensbruder. Und sie machen einen Bogen. Und ich zitiere nochmal, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das war in Vers 25 in Lukas 10 der Eingangssatz dieses Gleichnisses. Auf die Probe stellen, steht hier. Er will Jesus auf die Probe stellen. Er will wissen, ob Jesus die Tora verstanden hat, also das Gesetz verstanden hat. Es ist keine ehrliche Herausforderung. Also er sagt nicht mal, Jesus, lass uns doch mal diskutieren über die Tora. sondern er will ihn herausfordern, versuchen. Es ist im Grunde genommen eine ganz hinterlistige Angelegenheit. Er will, dass Jesus zu Fall kommt. Ihr Lieben, in unserem Gleichnis ist es die teuflische Methode, jemanden zu hintergehen. Und wie antwortet Jesus? Ganz interessant. Er antwortet mit drei Fragen. Was steht geschrieben? Er geht überhaupt nicht emotional auf die Herausforderung ein, sondern er sagt, was steht denn geschrieben? Sag du es mir. Wie liest du? Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, die Tora liest man komplett unterschiedlich, auch in den verschiedenen Tora-Schulen. Ja? Die Tora wird ganz, also das Gesetz Israels, das Alte Testament, die fünf Bücher Mose, werden ganz unterschiedlich gelesen und auch unterschiedlich ausgelegt. Und deshalb fragt Jesus, wie liest denn du das? Und Jesus lobt ihn, er nimmt ihm alle Luft aus den Segeln, er sagt, du hast recht geantwortet. Und dann die Provokation Jesu, weil du recht geantwortet hast, tu das. Tu das, so wirst du leben. Ihr Lieben, was will diese Geschichte? Ich hatte es letzten Sonntag schon gesagt, Jesus zeigt die Diskrepanz zwischen dem Bibelwissen, also das, was wir im Kopf haben, und diesen 20 Zentimetern, das, was wir im Herz haben. Das zeigt Jesus in dieser Geschichte. Wir haben ja viel im Kopf. Wir haben auch bestimmt viel verstanden. Aber haben wir es im Herzen? Können wir es im Alltag leben? Das ist die große Frage. Die Frage, die hier am Anfang gestellt wird in unserem Text, ist die Frage nach dem ewigen Leben. Wie kann ich das ewige Leben erben? Das ist eigentlich ein ganz tolles Motiv. Diese Frage müssten wir uns alle stellen. Diese Frage müsste sich jeder im Grunde genommen stellen. Aber diese Frage tritt in unserem ganzen Gleichnis plötzlich in den Hintergrund. Der Schriftgelehrte fragt gar nicht mehr, wie geht das denn? Sondern er fragt, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Diese Frage hat der Schriftgelehrte sich selbst beantwortet, indem er das sogenannte Schema, das Glaubensbekenntnis Israels, zitiert. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Das ist der Zusatz. Und dann liebe Gott von ganzem Herzen. Ich hatte euch letzten Sonntag ja dieses schöne Bild gezeigt. Der Werner hatte sich bereit erklärt. Ich hatte drei Stühle hier vorne stehen. In der Mitte saß ich, rechts saß Gott und links saß der Werner. Und wir hatten dann versucht, mal zu verdeutlichen, also die Liebe Gottes prägt mich hoffentlich. Die ist in mir übergegangen. Und nur wenn die Liebe Gottes mich geprägt hat, mein Herz verändert hat, dann kann da sitzen, wer will, ob der Werner heißt oder was weiß auch ich wer. Das kann mein Freund oder mein Feind sein. Diese Liebe geht weiter auf ihn. Und das ist das Bild, was Jesus letztlich hier verdeutlicht. Und deshalb die Frage, hatte ich ja letzte Woche gefragt, stellt euch doch mal drei Stühle hin und fragt euch mal, neben wem würde ich denn gerne mal sitzen? Oder gibt es Menschen in meinem Leben, die niemals auf diesen Stuhl kommen, die von meiner Liebe nicht profitieren werden? Denen ich den Stuhl verweigere, den Platz neben mir. Das war doch die Frage, die letzte Woche so im Mittelpunkt stand. Ihr Lieben, wir Christen empören uns manchmal über dieses Gleichnis aus Lukas 10. Wie kann ein Schriftgelehrter, und zwar wir empören uns über Folgendes, wie kann ein Schriftgelehrter, wie kann ein Priester und wie kann ein Levit so handeln? Oder? Also der Prediger muss da immer gut drauf sein. Der Prediger ist doch immer freundlich. Der Prediger muss doch immer helfen. Der Prediger ist doch immer für die anderen da. Ja, so dieses 100% Prediger sein und dieses 100% so handeln, wie es der andere sich vorstellt. Und in unserem Gleichnis versagen alle drei Geistlichen. Ich finde das herrlich. Weil auch wir Pastoren sind keine Roboter. Und auch wir machen Fehler. Und auch wir haben Beziehungsprobleme. Und auch wir sind unversöhnlich. Und auch wir brauchen das Abendmahl, damit wir geheilt werden, und zwar im Herzen. Ja? Und dieses Gleichnis ist ein Gleichnis, wo Jesus im Grunde genommen die Schwachstellen zeigt, die in dem damaligen Priesterkultus da waren. Ich werde gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Und wir empören uns deshalb über dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, weil wir sagen, wie kann denn einer vom Tempeldienst kommen und so unbarmherzig sein? Kleine Nebenbemerkung. Ganz oft nach Gottesdiensten zoffen sich meine Frau und ich. Der Teufel schlägt rein. Wegen Nichtigkeiten. Man sagt sich hinterher, was ist denn bei euch passiert? Versteht ihr? Da ist einer, der will uns zerstören. Da kann man doch auch sagen, wie kannst du nach dem Gottesdienst dich mit einer Frau anlegen? Nein, in unserem Text geht es um was komplett anderes. Es geht nicht um die Unbarmherzigkeit. Es geht nicht um das kalte Herz der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es geht nicht um das gnadenlose Handeln von diesen dreien. Es geht nicht darum, dass sie einen Bogen um diesen Juden machen. Übrigens, wir machen ganz oft auch Bögen um Menschen. Wir schauen nicht hin. Es geht nicht darum, meinen Glaubensbruder hilflos liegen zu lassen. Das ist zwar alles in dieser Geschichte drin, aber Jesus will uns etwas komplett anderes sagen. Ihr Lieben, und trotzdem will ich nochmal deutlich auch sagen, es ist wirklich auch manchmal so, geistliche Leiter dürfen auch versagen. Wir leben von der gleichen Gnade wie jedes Gemeindeglied. Wir Hirten brauchen das gleiche Abendmahl wie die Gemeinde. Die Vorbildfunktion in unserem Text schmilzt dahin wie der Nordpol, wie die Pole. Und es ist tragisch, dass sie nicht so handeln, wie wir uns das vorstellen. Also in diesem geistlichen Perfektionismus. Sie handeln nicht so, wie wir es erwarten. Wie handelt oder liebt der Priester aus dem Geschlecht Aarons? Es begab sich aber von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und da er ihn sah, ging er vorüber. Antiparerchomai. Anti heißt gegen, parerchomai gegengesetzt. Andere Straßenseite. Das Wort kommt nur zweimal in der ganzen Bibel vor, und zwar nur in Lukas 10. Also beide gehen auf die andere Seite. Desgleichen auch der Levit, da er zu dieser Stätte kam, sah ihn und ging vorüber. Liebe Geschwister, dieses Gleichnis will uns kein schlechtes Gewissen machen. Es zeigt nur eins, es zeigt vielleicht die Abgründe unseres Herzens. Es zeigt uns Christen, mit welcher Liebe Christus liebt. Und es zeigt uns Christen, wie Christus uns liebt. Übrigens, das will ich auch mal erwähnen, ein Zeichen der Endzeit in Matthäus 24 wird sein, dass die Liebe in uns erkaltet. Also in den Christen erkaltet. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Matthäus 24, 10 und 12. Und deshalb stehen alle drei geistlichen Führer, Synagogenbesucher oder Tempelmitarbeiter für Menschen, die Reich Gottes bauen wollen, aber an ihrem Glaubensbekenntnis vorbeileben. Ich sagte am Anfang, die Schema Israel, sie sprechen täglich das Glaubensbekenntnis. Ein guter Jude spricht täglich das Glaubensbekenntnis. Und diese drei leben komplett vorbei. Weder die Frage des ewigen Lebens, Anfangsfrage, noch die Frage, wer ist mein Nächster, haben sie verstanden, geschweige denn verinnerlicht. Und deshalb die Frage an uns, was haben denn wir kapiert? Für wen hören wir? Oder für wen wären wir bereit, so zu reagieren, wie der Samariter es tut? Für wen sind wir bereit? Und ich komme jetzt an einige Punkte, die in unserem Text stehen. Für wen sind wir bereit, hinzusehen? Also wirklich uns Zeit zu nehmen, um hinzuschauen, wie geht's da denn? Ja, mal zu sehen. Wisst ihr, wir machen ganz oft Folgendes. Wir sehen, dass es einem nicht gut geht und fragen, kann ich dir irgendwie helfen? Und wissen dann meistens schon die Antwort. Könntest du das und das tun oder geh mal zur Seelsorge oder brauchst eine Therapie oder... Nein, hinsehen, das aushalten können, um hinzusehen. Wirklich mal zu schauen. Blickkontakt, Auge in Auge. Der barmherzige Samariter lehrt uns hinzusehen. Er sieht jemanden da liegen. Dann heißt es, und es jammerte ihn, das ist Empathie. Es gibt übrigens einen wunderbaren Artikel, den habe ich kopiert, den habe ich im Internet gefunden, von OJC aus dem Jahr 2004, das ist schon relativ alt. Wer den haben möchte, kann den bekommen, über den Altruismus, Nächstenliebe, kleine Leute, großer Mut. Super guter Artikel, wer den will, kann den kriegen, hochinteressant von OJC. Aber der Samariter, den greift es innerlich an, als der da liegt. Der hält das nicht aus, er sieht, da liegt einer in Not. Der Blickkontakt bewirkt innerlich etwas. Das ist Empathie. Der spürt in sich etwas. Er hat ja noch gar nicht geholfen. Wie sieht es in meiner Ehe aus? In meinem Freundeskreis? Schaue ich vorbei? Und dann heißt es in unserem Text weiter, neben dem ging zu ihm. Der Samariter macht keinen Bogen. Jetzt müssten Sie aber mal die Geschichte der Samariter und der Juden kennen. Wenn der sich in größte Gefahr begeben würde, das macht er hier, und das nicht wollte, würde er niemals zu dem gehen, weil die machen sich unrein und er macht den Juden unrein. Und die haben sich gehasst wie die Pest. Empathie heißt, dahin zu gehen, wo es mir wehtut. Er geht hin. Und was macht er? Wir wissen ja nicht, wo das herkommt. Er hat Öl dabei. Öl ist das Zeichen der Heilung. Ja? Und Öl ist auch Zeichen für den Heiligen Geist. Öl ist Zeichen für Heilung, für Reinigung. Und das Erste, was er macht, er hat keine guten Ratschläge, er weiß es nicht besser, sondern er nimmt das Öl und gießt es auf seine Wunden. Und Öl war wertvoll, sehr wertvoll. Und dann nimmt er Wein. Wir wissen auch nicht, wo er den Wein her hat. Er hat ja einen Esel dabei, also ein Tier dabei gehabt. Dann nimmt er Wein und muss die Wunden anfassen. Und er desinfiziert mit dem Wein die Wunden des dort Liegenden. Das ist Liebe. Also wir trinken den Wein lieber. Er nimmt den Wein, er muss eine Karaffe öffnen. Und der Wein war schlecht nach 2 Tagen in der Hitze des Jordantals. Versteht ihr? Und dann verbannt er ihn. Und ich sage euch, der hatte keinen Verbandskasten dabei, so wie wir den im Auto liegen haben. Der wird wahrscheinlich seinen Rock genommen haben und wird ein Stück von seinem Rock, oh, das habe ich vorher nicht probiert, geht nicht. Chef, du bist stärker wie ich. Kannst du, schaffst du das? Geht nicht, Kopf, lass. Ist egal. Er hat wahrscheinlich ein Stück von seinem Rock genommen. Du siehst, man sollte alles vorher probieren. Ja. Herz genommen, seinen Rock zerrissen und er hat ihn wahrscheinlich damit verbunden. Das heißt, er opfert sich. Er verbannt ihn. Und dann hob er ihn auf sein Tier. Er geht eine körperliche Berührung mit ihm ein. Und dann führt er ihn zu einer Herberge und begleitet seinen Feind in diese Herberge. Und er gibt 2 Silbergroschen, das war der Preis für 14 Tage Herbergsunterkunft. 14 Tage. Und er sagt dann, und wenn das nicht reicht, ich komme zurück von meiner Route und dann zahle ich den Rest. Ich habe das auch nochmal mitgebracht. Geld ist doch nicht das Problem. Das ist doch nicht das Problem. Das haben wir doch. Es ist nicht das Problem. Ihr Lieben, ich habe mich mal gefragt, für wen würde ich dieses Opfer bringen? Das ist nochmal eine andere Geschichte wie mit dem Stuhl. Wer ist denn mein Nächster? Seien wir doch jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Wirklich mal ehrlich im Gottesdienst. Nehmen wir doch wirklich mal all unseren Willen zusammen, auch all unsere Kraft zusammen, auch all unsere Geduld und unseren Verstand und unser Liebespotenzial. Und dann fragen wir uns, für wen würde ich das tun? Für niemand. Ich glaube es einfach nicht. Wir würden, sagen wir mal, ein bisschen Öl bringen und wir würden auch mal desinfizieren. Und wir würden auch mal sagen, ich kaufe dir mal ein Hemd oder so. Aber dieser Samariter liebt so übermenschlich. Er liebt unnatürlich. Er liebt für uns als Überforderung. Für mich ist es eine komplette Überforderung. Und er liebt genauso. Es ist das Gegenteil von dem, was der Priester Aarons und der Levit tun. Es ist genau das Gegenteil. Er liebt nicht durch eine sogenannte Minimalfürsorge. Er liebt, indem er sich opfert, indem er gibt, indem er beschenkt, indem er sich selbst in Gefahr begibt. Ihr Lieben, der Samariter fragt den Verletzten nicht nach, warum liegst du da? Oder hast du dich vielleicht selbst in diese Situation gebracht? Oder warst du aber so naiv und bist ohne Schutz diesen Weg gegangen? Der Samariter fragt nicht, wer ist mein Nächster? Sondern der Samariter sagt, wessen Nächster bin ich? Und ihr Lieben, fangt in euren Familien an, in euren Ehen. Fangt an mit Heilung, mit Öl. Heilt eure Beziehungen. Fangt an mit Desinfektion, da wo Wunden da sind. Bevor wir immer nach draußen zu diesem Verletzten wollen, fangt bei euch an. Und was hatte der Schriftgelehrte noch gesagt? Zur Schema? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Stellen wir uns doch ernsthaft mal die Frage, wen würde ich so lieben, wie es Jesus in diesem Beispiel des Samariters uns zeigt? Ich hatte eben gerade gesagt, niemand. Das ist falsch. Es gibt einen einzigen, den wir so lieben würden, wie das hier beschrieben wird. Wer ist das? Bitte? Wer? Dein? Ja. Wir selbst sind es. Für uns würden wir alles investieren. Deshalb hat er recht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für wen investieren wir nur richtig? Für wen investieren wir? Wen lieben wir so wie uns selbst? Vielleicht noch unseren Ehepartner, vielleicht noch unsere Kinder und vielleicht noch unsere Verwandten. Aber ich möchte heute als zweite Frage die Frage stellen, was tust du denn für dich selbst? Das ist eine Frage, die stellt man eigentlich im Gottesdienst nicht. Wir tun ja immer was für andere. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht im Gesetz, das soll der Schriftgelehrte halten. Wie dich selbst. Deshalb müssen wir uns die gleichen Fragen noch einmal stellen. Die Frage nach unserem Wert. Die Frage nach dem, wie liebe ich mich? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was heißt das denn ganz praktisch? Schaust du denn selbst hin, wie es dir geht? Der Samariter hat hingeschaut. Hinsehen, wie es mir geht. Das heißt für mich die ganze Frage der Seelsorge. Habe ich jemand, der vielleicht auch hinschaut, wie es mir geht? Was jammert mich in meinem Leben? Wir jammern auf hohem Niveau. Aber was ist denn das, was jammert? Ich darf jammern. Das heißt aber gleichzeitig nicht beim Jammern stehen zu bleiben, sondern Vorsorge zu treffen. Oder ging hin zu ihm. Er löst Probleme. Der Samariter löst Probleme. Ich sage euch, die meisten von uns lösen ihre Probleme nicht. Wir schieben die vor uns her. In unserer Geschichte wird ein Problem gelöst. Das braucht unglaublich viel Kraft, das braucht auch Zeit. Aber er löst ein Problem. Und wie löst er ein Problem? Indem er Öl und Wein auf sich gießen lässt. Er lässt sich salben, er lässt sich berühren, er lässt sich tragen Das schaffen wir schon selbst. Das schaffe ich schon allein. Versteht ihr? Ich sage euch, wir schaffen ganz wenig nur alleine. Ganz wenig. Er hob ihn auf sein Tier. Ich habe mich mal fragen lassen, von wem würde ich mich auf einen Esel setzen lassen? Das ist ganz schön schwierig. Es gibt nur wenige Menschen in meinem Leben, denen ich gestatte, mich auf ein Tier heben zu lassen oder mich mir zu sagen, du brauchst Hilfe. Du musst in die Herberge. Klammer Kur oder Haus der Stille oder Seelsorge oder es gibt wenige. Wir lassen uns das nicht von allen sagen. Oder pflegte sein. Ganz ehrlich, unser Terminkalender ist so voll, dass wir zur Pflege der eigenen Seele am wenigsten Zeit haben. Heilung braucht Zeit. Heilung braucht Zeit. Zwei Silbergroschen werden hier investiert. Was investiere ich für meine Seele, für die Pflege meines Körpers? Und Jesus erlobt den Schriftgelehrten, indem er sagt, tu das, so wirst du leben. Ich finde das ein wunderbarer Satz. So einfach ist das. So einfach. Tu das, was du hier erlebst, was ich dir in diesem Gleichnis sage, und dann wirst du leben. Ihr Lieben, ich schließe. Es ist ein Gleichnis für die Liebe, ein Bild für die Liebe Gottes. Und wer erzählt diese Liebesgeschichte? Jesus. Und wer kann so lieben wie der Samariter? Keiner, außer Jesus. Und was will Jesus bewirken? Er will uns heute Morgen Gottes Liebe verdeutlichen. Und wie wird Jesus lieben? Es ist die Feindesliebe. Es ist die Bruderliebe. Und Jesus setzt noch eins drauf. Er liebt für uns die Todesliebe. Er stirbt am Kreuz auf Golgatha. Jesus setzt noch eins drauf. Und was soll der Schriftgelehrte verstehen? Er soll verstehen, dass es nur einen einzigen gibt, nämlich der, der vor dir steht, der so lieben kann. Und mit dieser Art zu lieben, sind wir Menschen schlichtweg überfordert. Aber wir haben Jesus. Das finde ich so schön. Wir haben Jesus. Und wir haben sein Vorbild. Und wir haben seine Gleichnisse. Und wir können das alles ganz praktisch machen. Wir können das Öl benutzen, wir können den Wein benutzen, wir können den Lappen benutzen, wir dürfen das Geld benutzen für uns und für Jesus. Aber was sagt Jesus? Tu das, so wirst du leben. Jesus liebt nicht mit Verbandszeug, sondern er liebt, wie er sich selbst geliebt hat. Aus Liebe ging Jesus zum Kreuz. Und seine Liebe können wir nicht kopieren, höchstens kapieren, aber noch viel mehr erfahren. Tut das. Erfahrt es nächste Woche. Und seine Liebe, seine Art zu lieben, ist Vorbild für uns. Nachfolge heißt lieben versuchen. Und das Abendmahl ist für mich ein noch stärkeres Bild für die Liebe Gottes. Hier liebt, hier liegt kein Wein und kein Öl, sondern hier liebt das Blut des Lammes. Das muss keiner von uns vergießen. Das ist das noch stärkere Bild. Hier liebt das Blut des Lammes, von dem darf ich nachher zehren. Das hat was mit Vergebung und Versöhnung zu tun. Und das Zweite, hier liebt und liegt der ganze Leib. Alles liegt da. Da liegt Jesus in der Gosse. Da hängt Jesus mit seinem Leib am Kreuz. Das ist noch viel mehr, wie das, was der Samariter macht. Das ist für mich das noch stärkere Bild des Abendmahls. Hier liebt Gott durch seinen Sohn. Deshalb, ihr Lieben, ich werde gleich keine große Einleitung mehr zum Abendmahl machen, sondern ich möchte, dass dieses Bild euch heute Morgen leitet. Und wir werden nachher in aller Stille dieses Abendmahl austeilen. Und ihr könnt euch Gedanken machen über das Gleichnis und über diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und Jesus will uns letztlich sagen, nehmt doch meine Liebe an. Ich nehme dich als Sünder an. Und ich erwarte von dir, dass du nicht mehr tust, wie dich zu mir öffentlich bekennen. Abendmahl feiern ist ein öffentlicher Akt. Ich bekenne mich zu dem, was Christus tut. Und wie endet unser Gleichnis? So gehe hin und tue das Gleiche. Amen.